Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für...
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 279. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von der Bacon Bakery. Servus.
Hallo.
Ein sehr passendes Eröffnungsgeräusch, würde ich sagen.
Ich konnte nicht mehr länger warten. Es tut mir leid.
Ja, ich meine, wir haben jetzt auch schon nach 10, Martin. Also, wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja, 10 Uhr morgens, oder?
Na, nicht ganz, nicht ganz. Ja, wir haben es euch versprochen und wir wollen heute liefern. Wir waren ja vor 2 Wochen oder 1,5 Wochen knapp in Gent mit und auf Einladung von Visit Flanders. Und wir wollten euch ein paar Sachen von dieser Stadt erzählen und unsere Eindrücke. Ich weiß nicht, ob ihr uns auf Instagram verfolgt habt. Ich glaube, wir haben ganz schön das Internet zugespammt, Martin, oder?
Wir haben es richtig zugespammt und ihr habt ja noch weiter fleißig Gas gegeben und schon einige Reels auch noch gepostet. Also was nicht in den Story-Highlights ist, ist jetzt schon als Reel verewigt, ne?
Ja, genau. Ich hatte Bock, das nochmal Revue passieren zu lassen. Zum einen, wenn du so ein Video schneidest, hast du ja auch nochmal Erinnerungen an das Wochenende. Und gerade wenn wir jetzt heute aufnehmen, habe ich gedacht, das ist ein guter Einstieg an der Stelle, über die Sachen dann reden zu können, ne?
Ja, Bock habe ich auch, das zu schneiden, aber ich hatte noch keine Zeit. Ich denke mir jetzt, wurde das auch schon alles 3-mal zusammengeschnitten von 3 verschiedenen Personen. Wenn ich das jetzt nochmal posten will, dann muss ich da echt nochmal irgendwas ganz neu erfinden.
Du musst liefern, Martin, ja? Du musst
liefern. Der Druck ist jetzt hoch.
Finde ich gut. Ich bin sehr gespannt, ob du mich überraschen kannst mit neuen Bildern.
Ich bin auch sehr gespannt. Ja, nachdem ich meinen Mallorca-Urlaub nicht mal ganz zu Ende gepostet habe, gibt es wieder einen harten Cut. Ja.
Kann passieren, Martin. Also ja. Ich bin aber trotzdem, finde ich, sehr schön, wenn die anderen auch ihre Reels posten. Man hat es ja selber gesehen, aber die haben nochmal andere Blickwinkel aufgenommen, andere Situationen. Und das ist eigentlich schon eine sehr schöne Sache, da auch von anderen nochmal was zu sehen, fand ich jetzt, als dabei Absolut. Gewesener.
Vor allem, also gerade die erste Destination, wo wir gleich zukommen, haben wir ja wirklich aus einer anderen Perspektive gesehen.
Auf jeden
Nicht
Fall.
Nicht so viel von innen.
Ja. Ja. Also, wir entwickeln uns zum kulinarischen Reisepodcast, würde ich sagen. Wir haben ja jetzt über Italien, Österreich und jetzt geht's nach Flandern. Und ich finde das eigentlich eine sehr schöne Sache, weil es macht auch mega Spaß zu reisen und darüber Reels zu schneiden und zu sprechen, Martin, oder? Das könnte man beruflich machen, finde ich.
Ja. Wäre ich sofort dabei. Also ich würde mich dagegen nicht wehren. Wenn wir das auch noch hauptberuflich hinbekommen, wäre es ein Traum.
Ja, aber dann gehen wir völlig aus dem Leim, glaube ich.
Ja, darauf trinke ich heute übrigens ein Juice Junkie. Ist von einem Brüsseler Bierprojekt, was ich mir geholt habe. New England Style IPA. Prost.
Prost, Prost. Ja, sehr schön. Also, wir sind in Gent gewesen und ich habe ein paar Sachen mal rausgeschrieben, weil man hat ja, also ich hatte vorher überhaupt keine Ahnung. Gent, ich habe erst gedacht, das ist falsch geschrieben. Ob es Genk, es gibt Genk, habe ich mal gehört, oder es ist Genf, aber das ist doch auch woanders. Also Genk,
genau.
Gent war für mich so ein Thema, kein Plan. Ich habe mich auch vor der Reise kaum groß informiert, mich wirklich komplett zu überraschen zu lassen, was diese Stadt eigentlich alles kann. Und das hat sie auf jeden Fall hinbekommen.
Ja, das ist genau, was du sagst. Gent hat man irgendwie mal gehört, aber man kann es wirklich nicht von Genf, Genk oder anderen Städten unterscheiden. Es ist jetzt auch nicht so, dass so ein prägnantes Sache jetzt da ist, wo man sagt, das ist Gent, ne? So wie Antwerpen, die Diamantenstadt, langer Hafen und so, das hat man irgendwie alles schon mal gehört, oder Brügge, dass es so toll ist, aber ich meine, da sind auch 1 Million Touristen. Das ist so komplett unterm Radar und dabei ist es gar nicht weiter weg, ne? Es ist ja genau zwischen Brügge und Antwerpen.
Ja, es ist das magische Dreieck, wenn man auf die Karte guckt. Also es ist wirklich Brüssel, Antwerpen und Gent bilden so ein Dreieck. Das heißt aber auch, dass wenn man nach Gent möchte, muss man entweder an Brüssel oder Antwerpen vorbei. Nur für eure Fahrtplanung ist das, denke ich mal, ein bisschen relevant. Ich habe mal geguckt, so von Köln sind es 3 Stunden ungefähr, oder?
Ja, also kann man in 3 Stunden machen, auf jeden Fall. Wenn Antwerpener Speckgürtel hier der Autobahnring ein bisschen Stau hat, dann ist man auch mal mit 4 dabei, aber ja, im Prinzip sind es 3, genau.
Genau, also wenn ihr das gut plant, kommt ihr da mit 3 Stunden hin und das ist auch wirklich sehr schön für einen, auch für einen Tagesausflug oder auch einer Übernachtung, würde ich auf jeden Fall sagen. Die Stadt an sich hat um die 270.000 Einwohner und 74.000 Studenten, was ich schon total krass fand, weil man das total gemerkt hat an der Stadt, so, dass die sehr jung ist und neben dieser alten Architektur, die da überall war und so richtig eigentlich wunderschöne Architektur hatte und so viele junge Menschen.
Ja, das muss man einfach mal sagen, das ist dieser, es ist irgendwie so ein Kontrast in sich, der aber trotzdem stimmig ist, ne? Und du hast es jetzt einfach so gesagt, so diese wunderschöne alte Architektur, aber das ist ja das, was man erstmal, was einen flasht, ne? Also,
total.
Ich bin da mit dem Thomas Müller, also dem Fleischbotschafter, ein bisschen später angereist und wir sind dann mit einem Uber in die Stadt reingefahren und das ist ja, das hat ja nur schöne Ecken, wenn du reinfährst, bist du erstmal voll geflasht. Wir haben dann erstmal unsere Handys rausgeholt und haben Fotos gemacht, als hätten wir sowas noch nie gesehen. Haben auch den Eingang zu der Location gesucht. Sollte unter der belgischen Flagge sein, der wird zwar echt gut. Ja, es gibt sehr viele große belgische Flaggen dort in dem Ort.
Ja.
Ja. Aber das ist irgendwie dieser tolle Kompromiss, also nicht Kompromiss, aber so, du hast eine sehr alte Architektur, aber sehr viele junge Leute und die leben das auch, ne?
Ja, ja, total.
Das hat mir so besonders gut gefallen dort.
Ja, also es sind wirklich sehr alte Gebäude. Es ist nicht irgendwo, dass du um die Ecke kommst und denkst, was haben sie denn jetzt hier für eine neumodische Scheiße dazwischen gesetzt? Das passt ja überhaupt nicht. Sondern wenn irgendwo was Neues eingebaut war, war es zwar super clean, modern, aber es hat sich super eingefügt, dass es überhaupt nicht störend war. Wir sind da mit dem Bötchen ja rumgeschippert und hast du mal auf dem Dach geguckt, da war dann irgendwie so ein richtig alter Bau mit Säulen, so ein, unterm Dach. Und da war dann halt ein moderner Cube innen reingesetzt. So überhaupt nicht aufdringlich, aber das Moderne innen drin, dass das Äußere halt komplett hat wirken lassen, fand ich wirklich einfach nur genial. Und wenn du auch durch die Stadt gegangen bist, wie gesagt, es ist nicht so überrannt gewesen von Touristen. Es ist für mich noch schöner gewesen wie Brüssel und auch wie Antwerpen. Und
meinst du Brüssel oder Brügge?
Nee, Brügge, Entschuldigung.
Ja.
Brügge meine ich. Du hast völlig recht. Und für mich war es so immens viel schöner wie Brügge. Also ich weiß auch nicht. Weil es war nicht so stressig. Also für mich hat das überhaupt nicht gestresst, wenn du da durchgegangen bist. Und das hatte ich, wenn du in so einer crowded, wenn die Touristen da alle rumturnen, das hatte ich da nicht. Das fand ich sehr angenehm.
Was da auch krass ist, ist halt nicht nur die Leute, sondern auch das Angebot dadurch ist halt auch nicht ganz so touristisch. Also es ist nicht so an jeder zweiten Straßenecke der belgische Waffelstadt. Natürlich gibt es den auch, ne, belgische Waffeln, aber irgendwie hast du nicht das Gefühl, du läufst hier in den nächsten Touri-Nap rein.
Ja.
Ne? Und hier eins nach dem anderen wirst du einfach nur ausgenommen, sondern irgendwie vom Vibe her ist die Stadt komplett so voll, setz dich hin und genieß es hier. Hier ist es schön. Und irgendwie waren die Leute auch so drauf. Wir waren ja schon noch in der letzten Woche, es war, glaube ich, die letzte Woche von den Sommerferien, in Bayern zumindest. Aber es ist, sag mal, schon noch nicht Nebensaison, sondern schon eher Hochsaison. Und es war nicht überfüllt. Ne? Es war angenehm voll und belebt. Wir hatten ja das schönste Wetter, was man sich dafür ausmalen konnte. Und es war total angenehm. Also wenn geh mal in die Düsseldorfer Altstadt oder da an die Rheintreppen am Wochenende zu der Uhrzeit, da wirst du durchgeschoben. Ne? Das war da ja echt das Gegenteil von.
Ja. Also ich habe noch ein paar weitere Facts raus. Wir haben 734, ich weiß nicht von wann der Stand ist, Restaurants. Also auf die Einwohnerzahl, also es ist echt eine gute Quote, würde ich sagen. Und die Restaurants sind halt mega vielschichtig gewesen. Also man kann das ja verteufeln oder auch nicht, aber vegetarisch oder vegane Restaurants sind ja meistens dann irgendwie Hipster verpönt und keine Ahnung. Aber das hier ist wirklich so aus Überzeugung. Ich finde, natürlich sind viele Studenten da, die diese Ernährungsgewohnheiten auch haben. Aber es ist gar nicht so, ich fand nicht, dass es so einen Hipster-Touch hatte oder belehrenden Touch, sondern hat einen ein Restaurant aufgemacht und es ist halt einfach vegetarisch oder vegan. Und da gibt es sogar ein bisschen die Sterneküche im vegetarischen Bereich Läden, ne?
Ja, dazu musst du sagen, die, also ich weiß nicht, ob die sich selber so nennen oder den Titel bekommen haben, vegane, also die Stadt irgendwie für Veganer Europas, irgendwie sowas, habe ich jetzt öfter gehört in so Videos. Ah. Ne, die vegane Hauptstadt Europas, so die Richtung, ne? Und irgendwie spielt vegane Ernährung dort eine sehr große Rolle, kommt mir so vor, weil
ja.
Wir sind sogar nachts in einen Burgerladen vorbeigelaufen, der nur vegane Patties hat. Und bei einem anderen, bei dem wir waren, dann gab es halt Fleisch und dann gab es aber noch drei andere vegane Optionen, die genauso eine große Rolle gespielt haben wie das Fleisch. Mhm. Also da war Fleisch wirklich nur ein kleiner Bestandteil der Auswahl. Ja.
Ja,
und das zog sich eigentlich schon fast durch alle Angebote, die man da so gesehen hat, ne? Also das ist schon ein großes Ding dort.
Ja, aber was halt auch schön ist, es ist halt nicht ein überlagerndes Thema, sondern wenn man unsere Stories auch gesehen hat, wir haben ja auch richtig derbe und übel auch Fleisch gegessen, ne? Also es ist halt, ich fand es hat eine schöne Waage gehabt. Es war nicht irgendwas dominant und aufdringlich wieder, sondern du hast halt wirklich totale Flexibilität. Worauf hast du jetzt Bock? Wir haben hier was für dich. So, das fand ich halt echt schön.
Auch ohne, vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, ohne verurteilt zu werden dabei, ne?
Ja,
ja. Ja. So, ich bin hier der Oberlehrer Veganer, das war ja gar nicht so. Du fühlst dich immer willkommen und als Fleischesser oder als Veganer, Vegetarier, also für alle gab es einfach was. Also, ich meine, mit dem Wetter, wir waren am richtigen Wochenende auch da, muss man sagen. Ne? Alle hatten gute Laune. Ja, das war schon schön.
Ja, und auch so.
Und
ja?
Du meinst ja auch 270.000 Einwohner und 734 Restaurants. Nur mal zum Vergleich, Köln hat bei 1 Million Einwohner 2.000 Restaurants. Ne? Also die Schlagzahl der Restaurants ist schon gut dort. Ne?
Ja.
Also obwohl davon so viele Studenten sind, ne, ist das schon eine Menge für 270.000 Einwohner. Und vor allen Dingen ein krasser Kontrast. Wuppertal ist ähnlich groß und ja, ja, ich sag da lieber nicht zu.
Ja, sehr gut. Also auch wenn wir jetzt mal so diese Ernährungsbewusste auf der einen Seite vielleicht dann haben oder dieses auch geschichtsbewusste, Architekturbewusste in dieser Stadt, die ist auch nahezu eine autofreie Stadt, ist ein bisschen übertrieben, aber sie wollen sich halt hat eine Umweltzone mittendrin, das heißt, du kannst nicht mit jedem Auto da reinfahren, die versuchen schon Autos draußen zu halten, was man halt total auch gemerkt hat, dass du überall Fahrräder, du konntest alles leihen, du kamst überall auch gut zu Fuß hin, und da waren Straßenbahnen, also das war von der ganzen Warte her echt total gut aufgestellt und die haben die ersten autofreien Straßen 1976 schon gemacht und die Umweltzone ist von 1996, also die sind bei dem Thema echt schon lange dabei.
Aber du sagst das ja auch so, du hier auch mit dem Lebensmittel, mit dem veganen Bewusstsein und so, die machen irgendwie alles sehr bewusst, ne? Also sei es um Verkehr, Umwelt, Kunst, Ernährung, alles ist irgendwie, wirkt sehr bewusst und gezielt, ne? Das ist nicht so eine Stadt, der alles egal ist, wo du merkst, hier herrscht der Klüngel.
Martin.
Ich will jetzt nicht Köln dissen, aber es ist ja komplett so, ne? Und irgendwie wirkt auch alles sehr bewusst schön, nicht einfach mal zufällig oder ne, dass da Anarchie herrscht oder so, sondern schon sehr alles, dass es gesteuert trotzdem wirkt, ne, dass das aber auch gefördert wird, dass sich da Leute Mühe geben und dass da was Schönes entsteht.
Ja.
Ne? Ja.
Ja, und auch wir hatten ja auch Reiseinformationen auf dem Zimmer liegen, da ging es dann auch so die Flyer aus der Stadt mit Visit Gent, kannst du dich auch sehr gut auf informieren und wir haben jetzt so Historisches natürlich, aber auch total moderne Kunst. Wir haben uns das leider nicht so viel angucken können, aber diese Street Art Geschichte, die sie da gemacht haben, sah halt mega aus. Ich habe in dem Flyer diesen Hasen gesehen, der irgendwie so an der Hauswand hing. Und ich habe gedacht, den kennst du doch irgendwo her. Und dann sagte das der Christopher auch, es gibt halt im Ehrenfeld, im Marieneck um die Ecke, gibt es eine Hauswand, wo dieser Hase, die Kölner wissen jetzt alle vielleicht, was ich meine, der das über die ganze Hauswand hängt. Und dieser Künstler hat halt mehrere Sachen auch in Gent gemacht. Und die haben extra einen Stadtführer zu dieser Street Art herausgebracht, dass du dir das alles auch angucken kannst und weißt, wo du hin musst, um dir diese ganzen Dinge anzugucken.
Ich meine, der Künstler, fragt mich jetzt nicht, wie er heißt, aber er kommt auch aus Gent und daher sind die so stolz drauf, weil das irgendwie einer der bedeutendsten Street Art Künstler irgendwie in Europa oder auf der Welt ist. Ne?
Ja.
Ja, aber Street Art spielt dort überall irgendwie eine Rolle und auch da, ne, Graffitis nicht überall hingeschmiert, sondern bewusst an schönen Ecken inszeniert, ne?
Ja.
Und auch mit dieser großen Straße, wo man ja so, glaube ich, offiziell sprühen darf, ne? Gibt's da diese Innenstraße? Ja, da wollte ich ja eigentlich noch mit Christopher überredet haben, dass wir vielleicht einfach mal ein paar Dosen in die Hand gedrückt bekommen. Ich glaube, er hat ein bisschen Angst gehabt vor unserer Kunst. Ja.
Ich auch vor meiner. Ich weiß nicht, ob ich da. Ja.
Wir können alles mit Surrealismus einfach begründen.
Das wäre natürlich eine gute Idee.
Ja, aber das fand ich auch super. Ist auch ein Ding, was mir immer Spaß macht, wenn man so eine Stadt besucht. Wenn es in der Richtung auch nochmal viel zu entdecken geht.
Ja. Also sie haben natürlich auch, die Stadt ist 630, ist die entstanden. Also der heilige Amandus hat dann eine Abtei an diesen Flüsschen, an den beiden gebaut. Und seitdem ging das halt da in dem Ort so los. Und von 1000 bis 1500 war das eine der wichtigsten Städte Europas. Glaubt man gar nicht.
Die wichtigsten, sondern auch größten Städte Europas, meinte Christoph. Ne?
Ja, einer der, ich glaube, es waren noch zwei vor Paris und noch einer war davor, meine ich gelesen zu haben. Also es ist
einfach krass. Richtig verrückt, wenn du jetzt so siehst, wie klein die Stadt so im Vergleich zu anderen Städten ist, ne? Und dass es einfach der bedeutendsten Größen ist schon, dann wird einem vielleicht auch bewusst, warum es so viele schöne alte Gebäude dort gibt. Ne?
Und vor allen Dingen ist es halt mega schön, dass der Krieg sie nicht so zerstört hat. Ne?
Ja, ne? Wenn du sie Rotterdam oder ein paar andere Städte anschaust oder Köln, ja.
Also für die Kunstbegeisterten. Also für die Kunstbegeisterten, wir haben es auch zeitlich nicht sehen können, aber ich habe nur darüber jetzt gelesen. Also in der San Bavo-Kathedrale ist ein berühmter Altar mit einem, es ist eine Gemäldeserie auf Tafeln, die Anbetung des Lamm Gottes, der Gebrüder von Eick?
Genau.
Kann man sich da halt angucken und das muss halt gerade für Kunstbegeisterte unglaublich sein. Also ich habe Bilder davon gesehen. Es muss schon echt genial sein, sich das auch anzuschauen.
Das ist halt das Ding, Christopher meinte, es bringt einfach nichts, wenn wir da eben einmal einen Fuß reinsetzen oder einen Blick drauf schauen. Da muss man sich 2-3 Stunden Zeit nehmen und das ist irgendwie von der Bedeutung her ähnlich bedeutend in der Kunstwelt wie eigentlich, die Mona Lisa, ne?
Ja.
Aber eben halt ist halt nicht so populär, ne? Und so bekannt. Ja, und so wie ich das mitbekommen habe, wurde das auch von den Nazis irgendwann mal geraubt und wieder beschafft. Ja.
Nee, die wollten es. Ich glaube, das ist halt dieser Film Monument Man, der ist von George Clooney. Der dreht sich halt genau darum und diese Monument Men haben diese Kunstschätze geschützt vor den Nazis und das haben sie damit halt auch gemacht. Und darum dreht sich dieser Film und dieser Altar. Das, ich meine, es ist auch immer noch so, dass irgendwelche Seitenpaneele davon immer noch verschollen sind. Irgendwer hat die dann doch irgendwann mal später, also es gibt, glaube ich, kein Kunstwerk, was öfter geklaut und wieder zurückgekommen ist, wie die Teile davon. Und wenn man sich halt das vorstellt, welche vielschichtige Reise man in diese Stadt machen kann, wenn du dann sowas auf der einen Seite hast und Street Art auf der anderen und Architektur und Essen und bam. Also ich war völlig überwältigt. An dem ersten Abend, wie wir da durch die Grachten gelaufen sind, bei noch 28 Grad, ich kam echt aus dem Staunen nicht mehr raus.
Das war, ich muss sagen, ein bisschen habe ich auch diese Erwartung gehabt. Ich war es gab so ein Video bei Visit Flanders auf dem Instagram-Kanal, könnt ihr immer noch schauen, wie man so über die Brücke geht und dann so die Türme dort sieht. Und das ist einfach so, wo du denkst, oh mein Gott, das ist so episch. Ist das hier das Intro von Harry Potter gerade? Was passiert hier, ne? Und natürlich mit den ganzen Studenten und Besuchern und Leuten, die dort leben, die dort einfach so den schönen Sommerabend genossen haben, ist das natürlich nicht das Feeling, dass man im Mittelalter ist und hier und jetzt, aber trotzdem ein sehr, sehr schönes, idyllisches Gefühl irgendwie vermittelt das ein. Ja.
Ja. Ja, und auch so gerade Nachtspaziergang, es gibt dann auch neben dem Flyer für die Street Art, haben die sogar auch schon, ich glaube, seit Jahren einen Flyer mit den beleuchteten Sehenswürdigkeiten und besonderen Lichtinstallationen, dass du bei Nacht auch nochmal ganz besonders dir Sachen anschauen kannst und auch fotografieren kannst, ne? Auch für Fotografen, dann einfach besondere Plätze, die besonders beleuchtet sind. Gibt's auch wieder, also wow.
Aber das ist auch wieder so eine Sache, die sehr bewusst ist, ne? Da hat sich jemand Gedanken gemacht, ne? Hat Attraktivität geschaffen, ja. Und das strahlt halt die ganze Stadt für mich aus, ja.
Ja. Also so, ich hoffe, wir haben jetzt einigermaßen umreißen können, was Gent so ist. Wer schon mal Brügge im Kopf hat und keine Ahnung. Also, das ist so, ja, das war jetzt Gent so in Zahlen und ein paar Fakten. Und ich würde, habe ich noch was vergessen, Martin? Ist dir noch irgendwas?
Nee, ich würde aber einfach mal verweisen auf die Seite von denen, visit.gent.be, ne?
Ja.
Weil das ist für eine Stadt mal eine sehr schöne, übersichtliche Seite, die nicht so Bürokratie ausstrahlt, sondern wirklich informiert und Lust macht, die Stadt zu erleben. Das machen die sehr, sehr gut.
Ja,
habe ich mir sehr auch selten gefallen. Gesehen. Ja. Vor allem auf Deutsch, ne? Muss man auch dazu sagen.
Kannst du, genau. Sehr gut auch auf Deutsch, um das sich zu informieren und wo man hin will. Und also sehr darauf ausgelegt, plane deinen Tag. Ja. Oder dein Wochenende bei uns.
Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wir hatten ja eine City-Card bei uns auf dem Zimmer liegen.
Mhm.
Ne? Und mit der konntest du nicht nur irgendwie umsonst Bahn fahren und Wasserbus und Boot und Fahrrad, sondern du kannst auch alle Sehenswürdigkeiten, Denkmäler, Museen besuchen. Ja, und das ist halt krass, ne? Also kostet einen
kleinen Betrag.
Ja.
Krass.
Ja. Hier, ich guck gerade, ich bin nämlich gerade auf der Seite. 38 Euro für 2 Tage.
Ah,
und dann kannst du einmal komplett dir alles angucken, ohne dir Gedanken zu machen. Einfach die Stadt genießen und da sind schon mal Transport und Sehenswürdigkeiten drin.
Ja, also, fire and forget, super.
In meinem letzten Stuttgart-Besuch habe ich deutlich mehr fürs Parkhaus bezahlt.
Ja, krass.
Genau.
Ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal in unsere Reise ein, einfach ins Programm und reden mal einfach so ein bisschen über die Themen, die wir uns am ersten Tag angeschaut haben. Wir sind zum Glück, ich bin mit Christian von Westwood Barbecue und Camillo von Don Caruso Barbecue schon ein bisschen früher zum Glück da gewesen. Also wir waren um 3 Uhr schon da. Also es war schon.
Man muss das anders formulieren. Ihr wart pünktlich.
Wir waren überpünktlich, zum Glück.
Ah, ja, sehr gut. Ja. Lieber ein bisschen mehr Zeit haben und schon gemütlich ankommen, das erste Bier genießen, als sich zu hetzen. Ne? Das war ja die Ansage. Finde ich sehr gut. Ja.
Ja. Und wir haben ein Hotel gehabt, das war jetzt nicht in der Altstadt, sondern ein bisschen war das der Hafen? Also so ein.
Ja, das war so der neue Hafen, beziehungsweise der alte Hafen, der jetzt so als Neubaugebiet erschlossen wird. Da waren ja schon einige neue Hotels und ein paar Wohnanlagen und da werden noch ganz viele neue Wohnanlagen gebaut. Ja.
Genau, das war das Adagio Access Gent. Das fand ich, es war ein Apart-Hotel, auch wieder mit, das hatten wir ja auch jetzt schon in meiner Österreich-Reise, also dass du auf dem Zimmer auch kleinen Herd, Kühlschrank, Waschbecken, du konntest da auch dich theoretisch versorgen. Aber sonst sehr schnucklige Zimmer, wo nichts fehlte, ne?
Ja, ich habe mal so ein bisschen verglichen, es kostet 40, 50 Euro, glaube ich, mehr zu einem normalen Hotel, also ein NH-Hotel, ne? Was ja auch, glaube ich, der gleiche Betreiber ist. Und das muss man überlegen, ob es das ein Wert ist. Aber man hat ein bisschen mehr Platz, hat dieses Apartment mehr, ne?
Ja.
Wir waren jetzt nur außerhalb Essen, es war aber wirklich ein sehr, sehr schön eingerichtetes Zimmer. Und auch Lobby und alles war tipptopp, kann man auf jeden Fall
sagen. Es war echt stylisch, muss man sagen. Also das war so ein bisschen Coworking-Space, keine Ahnung. Also sehr modern. Auch da war dann der Frühstücksraum mit langen Tischen, wo du dann mit vielen Leuten auch zusammensitzen solltest. Also ich fand das irgendwie, ja,
ja. Das haben die neuen Hotels, ne? Diese New, also Workspaces und sowas. Ja. Ich meine, wir hätten dann noch eine PowerPoint-Präsentation abhalten können, so halb offen, dass das jeder sieht. Wäre alles möglich gewesen. Aber was ich viel wichtiger fand, ist so, dass abends kann man auch noch dort gemütlich sitzen und zu fairen Preisen gutes Bier trinken. Ne? Also ich glaube, wir hatten 5 Stück am Hahn und ein normales Lager hat 3,50 gekostet oder so.
So, okay. Bier. Wenn die Dame hinterm Tresen denn Bock hatte, noch ein Fass anzuschlagen, wenn's, die hat gesagt, das Bier ist nur noch warm. Also dann war ein bisschen, ja. Aber dafür gab es immer kaltes Dosenbier.
Ja.
Konnte man auch und noch.
Von der Brauerei habe ich heute auch was dabei, genau.
Ja, sehr gut. Also das Hotel fand ich, es war von der Lage her super in die Stadt. Es war mega sauber, ruhig. Also kann man echt empfehlen.
Wir waren an der Grenze zur Umweltzone. Das heißt, bei uns war noch keine Umweltzone. Wäre man eine Straße reingefahren in die Stadt, wären wir in die Umweltzone gefahren.
Ja.
Also quasi über die Brücke. Ne? Wir waren ja direkt an dem Fluss. Und ja, also das war schon eine perfekte Lage. Also bis in die Stadtkern waren es 15, 16 Minuten. Wenn man, es gab so Orte, wo man hin wollte, das hat nur 20 Minuten gedauert. Oder wie ich sage, 10,50 Euro mit einem Uber. Das habe ich aber original nur einmal gemacht, weil ich dann auch einfach gemerkt habe, an was für schönen Orten man vorbeigeht. Ja. Und mit dem Fahrrad oder zu Fuß kann man das einfach viel besser genießen.
Ja, das haben wir ja echt auch. Ich glaube, bin ich einmal Auto gefahren? Ich weiß gar nicht, in der ganzen Zeit glaube ich nicht. Wir sind halt überall hingelaufen und das war super zu erreichen. Und du hast einfach total Bock drauf gehabt, weil du dich gefragt hast, was ist um die nächsten Ecke? Was gibt's denn jetzt hier zu sehen? Und so sind wir halt dann.
Ist es, ne? Und ich habe ja auch nur den Uber genommen, weil
jemand später
dran war. Wir kamen halt zu spät und ich hatte insgesamt eine 12-stündige Anreise. Ich kam ja von Mallorca.
Ja. Da hatten wir es einfacher mit Westerwald, Bad Neuenahr, Leverkusen und dann Gent.
Ja.
Also der weiteste Anreise hatte dann noch der Christian gehabt. Und wir waren halt so früh da, wir konnten das Zimmer beziehen und sind dann direkt los. Also der erste Programmpunkt, der regulär auf der Liste stand, war eine Distillerie. Und wir haben schon gedacht, okay, das ist sportliches Programm, dass man nachmittags um, ich glaube, es war 17 Uhr, sollte das losgehen als erstes mit Destillaten. Und da haben wir gesagt, so, da sollten wir auf jeden Fall vorher noch irgendwo was Frittiertes essen. Das muss unbedingt sein. Und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Wir sind da mitten in den Ortskern gelaufen und da war das Frittatelier von Sergio Hermann.
Ein guter alter Bekannter, könnte man schon fast sagen.
Hm? Ja, aus dem letzten Jahr? Nee, doch Antwerpen. Nee,
das war bei der Antwerpen-Tour, waren wir auch bei
beim
Frittatelier. Ja.
Genau, also es ist ein Drei-Sterne-Koch, der schon seit bestimmt über 10 Jahren 3 Sterne hat, der auch eine Imbissbude hat, wenn man das despektierlich sagen möchte, aber halt wirklich mega durchgestylt, total geniale Kreationen, nur beste Zutaten, dementsprechend auch teuer, aber es ist schon ein Erlebnis. Also wenn man da ist, finde ich, ist das auf jeden Fall mal ein Grund, da mal reinzugehen und sich das mal anzuschauen.
Er hat das geschafft, was jeder Sternekoch aus Deutschland, wovon er träumt, eine Kette zu kreieren, die qualitativ hochwertig ist und sich so trägt, dass sie nicht nach 2 Jahren pleite geht. Mhm. Es gab viele große Köche, die sich in Deutschland die Zähne ausgebissen haben. Mhm. Und wann waren wir in Antwerpen? Vor 4 Jahren. Und es gibt das immer noch. Ja, er hat sich vielleicht den richtigen Gebiet genähert. Ne? Ist nicht zu fancy, das kennt jeder, aber in High Quality. Und gibt auch den gewissen Kick, wo du sagst, dafür bezahle ich jetzt 3 Euro mehr, das ist es mir wert, ne? Muss man einfach sagen.
Ja, also man hat ja auch wirklich eine Skala, auf der man arbeiten kann. Du kannst ja einfach eine Fritten mit Mayo holen, die auch schon sehr viel besonderer ist. Aber du kannst halt auch hingehen und die Spezialkreationen, die auch wechseln, bestellen. Und fand ich von der Idee her so genial. Das war eine Frittel mit Creamy Carbonara. Also eine Carbonara auf eine Fritten zu machen, fand ich eine so geile Idee. Also die mussten wir unbedingt bestellen. Dann gab es eine Fritten mit Flemish Stew, also ein Fleischragout, was drauf war. Und ich musste auch eine Shrimp-Krokette bestellen. Also Kroketten kennt ja jeder, das sind diese normal mit Fleisch gefüllten Kroketten. Die haben die, hatte Christopher auch erzählt, da klassisch immer mit Shrimps oder Seafood drin. Also es ist wirklich total typisch.
Kroketten heißen die, ne?
Ja, genau.
Ja, die gibt's ja in Holland überall auch, ne? Aber immer auch gerne so lokal hergestellt, ne?
Ja, ich habe das in Holland aber nie so richtig gesehen, weil du ja da totgeworfen wirst mit den Fleischkroketten. Oder dann hast du mal ein bisschen was mit Käse. Also diese Shrimp-Kroketten kriegst du echt sehr gut. Wir hatten, ich glaube, später waren wir auch noch in dem Laden, da gab es auch wieder eine. Also die haben schon eine besondere Bedeutung für die Region und sind dann auch echt gut gemacht. Und wenn wir dann so mal in die Fritten reingehen, haben dann probiert, diese Creamy Carbonara werde ich auf jeden Fall als Fritten-Topping nochmal selber nachmachen. Was mich ein bisschen gestört hat, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt so ich weiß nicht, ob es die geräucherte Backe, nee, die luftgetrocknete Backe, Guanciale war und die hatte einen komischen Taste. Ich weiß nicht.
So steilschweinig oder?
Ja, irgendwie hinten raus. Ne? Also du hast es zuerst gegessen, viel Parmesan auch drauf. Das war sehr lecker, aber wenn da dann was im Mund geblieben ist danach, war halt so ein bisschen ein Fehlton vom Schwein. Also vielleicht ist es auch das Fett gewesen. Irgendwas hat mich total gestört. Aber am Ende, das war auch eine Sahnesoße, glaube ich. Und ich glaube, ich würde
nicht gar nicht machen in der Imbissbude, sonst eine frische Carbonara wäre echt super schwierig.
Ja, also die hatten das auch warm geschossen da, ne? Also die haben das nicht frisch aufgeschlagen, die Carbonara oder so. Ja. Aber ich glaube, ich würde, glaube ich, gar nicht so auf die sahnige Richtung gehen, sondern würde einfach eine richtig eierige Mayonnaise machen. Und dann Speck dazu und dann Parmesan nochmal drauf.
Ich habe schon überlegt, also ist ja fast das Gleiche, wie du meinst, aber ich habe auch gerade überlegt, wie man es machen könnte. Und ich würde eine eierige Holly machen. Also ist ja eigentlich eine Mayonnaise. Ne? Also, wenn du jetzt, ich sag mal, das gute Lucul-Produkt nimmst, war das dann noch ordentlich, das wirst du dann nicht mehr merken. Ballerst dann noch ordentlich wirklich so so Tetrapack voll Eigelb rein.
Boah, Marki, du machst ein Think Big. Ich mache 100 Portionen in einer Stunde. So Dings.
Ich habe nicht mal ein halbes Bier getrunken und schon gesprudelt ist an Kreativität hier. Oder? Ja. Nein, aber weißt du so, und dann den Guanciale und Parmesan und so. Und wenn ich das abschmecke, glaub mir, das werden dann alle feiern. 100 Pro.
Ja gut, du kannst es dann aber halt auch noch geiler machen. Für drei Personen machst du es halt dann auch richtig geil. Kannst du ja dann auch ohne Lucul machen.
Aber ich glaube, ich weiß, wo er sich ein bisschen dran vielleicht inspiriert lassen hat. Also ich meine, Carbonara ist total in. Aber was total oft ist, was ich jetzt sehr oft gesehen habe, ist, dass Carbonara auf eine Pizza gemacht wird.
Ja, ja, auch geil.
Und richtig geil. Und natürlich ist das dann so der nächste konsequente Schritt, das auf einen Pommes zu bringen.
Ja, also die haben auch noch die Variante gehabt mit Indisch, mit Erdnuss und so. Und dieses Flemish Beef Stew, war ich auch ein bisschen skeptisch. Immer diese so ein Ragout oder so ein zerkochtes Fleisch, sehr viel Soße auf knusprige Fritten, war ich skeptisch, ob das so gut funktionierte. Hat aber mega lecker geschmeckt. Sogar für mich noch besser wie die Carbonara. Also das war eine richtig geniale, würzige Geschichte und die Fritten haben auch nicht drunter gelitten, weil die richtig noch stramm waren.
Ist aber auch ein traditionelles Gericht, ne?
Muss man ja
auch mal sagen. Ne? Also eigentlich isst du ja dieses Flame Stew und dann gibt's Fritten dazu, halt nicht da drauf. Ne? Ist halt dann ein bisschen die Street-Food-Variante. Ne?
Ja,
ja. Aber das war gut. Schneller durch, aber ich finde so, gerade wenn sowas wie eine geile Bratensoße da einzieht, das ist einer der wenigen Momente, wo es auch ein bisschen matschen darf.
Ja. Aber es war halt, die Fritten waren so perfekt auch gefrittiert, dass die nicht so krass gesuppt haben, dass du crunchy auch noch hattest und so. Dieser Mix war halt total genial.
Ich bin jetzt so froh, dass ich eine Chili Cheese Fritten von fetten Kuh gegessen habe. So sind jetzt richtig Hunger.
Ich habe jetzt auch Hunger wieder, wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse. Vor allen Dingen, was mich noch mal am Ende richtig geflasht hat, war diese Shrimp Croquette. Und die haben dann ja Mayonnaise noch an Spendern, Trüffelmayonnaise und, die du alle ja auch noch zapfen kannst. Und da war eine ich habe den Namen nicht genau gesehen, aber vom Geschmack her war es wie eine Bernaise. Es war so eine sehr currygelbe Soße mit Estragon. Ich glaube, es müsste eigentlich sowas in der Kante gewesen sein. Und das mit diesem Shrimp-Kokett zusammen. Mhm. Boah, das war so gut. Das war so gut.
Ich glaube, ich kann mich an diese Soße erinnern. Das ist so eine Art Bernaise-Mayonnaise, ne?
Ja.
Ja, hat nochmal, glaube ich, einen anderen Namen als Mayo, aber genau das kann man eigentlich am besten so beschreiben.
Ja, also das war wirklich sehr gut. Und vor allen Dingen war das richtig gut, dass wir das gegessen haben, bevor wir in die Destillerie gegangen sind, weil, meine Herren, ey, da...
Gab's da was zum Probieren vielleicht?
Genau das. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wo der Christopher uns dahin entführt. Es hieß Dada Chapel Distillery, okay. Ja. Wir sind auf dem Weg zur Frittenbude da vorbeigelaufen und das war ein altes Gebäude mit einer Tür, die, weiß ich nicht, 4 Mann hoch war, eine Holztür mit 2 Flügeln und es sah aus wie das Gerichtsgebäude oder keine Ahnung, Burgeingang. Und da sind wir dran vorbeigelaufen und dann meinte er, ja, da müssen wir gleich rein und da sind wir dann auch reingegangen und das Gebäude war wirklich wow.
Ja, wie soll man das beschreiben? Das ist einfach richtig crazy. Also allein die Tür wiegt wahrscheinlich mehr als eine Tonne, wenn man die schon so sieht. Aber wenn man reingeht, ja. Als wenn du so von so ein Anwesen von einem Prinzen, der in der Stadt wohnt. So könnte man das vielleicht sagen. So ein Adliger.
Ja. Ne? Ja, genau. Ich weiß nicht genau, ich habe jetzt nicht mehr aufgepasst, was genau das Gebäude früher mal war. Also Teile davon, könnte die aus dem Namen herziehen, es war eine Kapelle, aber das war ja nur ein kleinerer Teil davon, dem ganzen Gebäude. Ne? Es war ein riesiger Innenhof mit wunderschönem Garten, auch noch mittendrin und halt, ja, noch.
Ja, also auch kein armer Prinz, sondern wirklich ein steinreicher Monarch, ne, der da wohnt.
Wahrscheinlich. Ja, also ihr könnt bei mir, ich habe heute das Reel dazu gepostet, dann könnt ihr euch so mal ein bisschen reinfühlen, was das Gebäude so alles kann. Soweit ich das mitbekommen habe, ist einer der Inhaber dieses Gebäudes ist der Inhaber von Düvel, von der Brauerei.
Ah,
so schließt sich der Kreis. Also es ist unter anderem ist die Destillerie in diesem Gebäude, das ist wirklich ein sehr, sehr altes Gebäude, um das Gebäude zu erhalten, um dem Gebäude einen Nutzen auch zu geben, einen Zweck und auch zu finanzieren. Aber natürlich, die haben mussten da, ich weiß nicht, so viel Geld reinstecken. Ich weiß gar nicht, wie viel, ja, ich hat es, glaube ich, gesagt, 15 Jahre haben die an dem Ding renoviert. Und ja, ist einfach krass gewesen. Und wir sind dann, bevor wir in die Distillerie gegangen sind, sind wir in so einen Seitengang gegangen und dann kamen wir in ein Treppenhaus, das habt ihr bestimmt auch schon mehrfach bei uns gesehen, wo ein Gemälde, dieses ganze und eine Holzschnitzereien, das ganze Treppengeländer, ich habe sowas, muss ich dir sagen, wirklich noch nie gesehen. Dieses, also jede Fläche an der Wand ist mit einem historischen Gemälde in einer Detailgetreue gemalt gewesen, bis die Decke hoch, in die zweite Etage, also die erste Etage hoch, die ganzen Holzschnitzereien da drin. Ich habe echt gedacht, wo bin ich denn jetzt hier gelandet?
Vor allen Dingen, das klingt jetzt natürlich so begeisternd, aber so selbst in öffentlichen Plätzen habe ich sowas noch nie gesehen. Also ich habe es ja so leider auch nicht mit eigenen Augen gesehen. Ich habe es nur auf euch im Video gesehen, weil ich ja zu spät war. Aber ich könnte jetzt nicht nennen, wo man sowas Krasses sehen kann.
Ja.
Nicht übertrieben.
Also ich bin jetzt auch nicht der Kunstfanatiker oder Fan, dass ich sowas irgendwas jetzt einordnen konnte. Oder es war einfach nur... Man stand da, hat sich das angeguckt und ist die Kinnlade runtergefallen. So, wow. Einfach nur wow. Und die haben da einfach, das ist ein Treppenhaus, ne? Ist jetzt nicht irgendwie der Ballsaal gewesen, sondern es war das Treppenhaus. Und das war so, ja, einfach, wir waren echt alle sprachlos. Und das war dann so, da sind wir noch nicht beim Eigentlichen gewesen, warum wir überhaupt da waren.
Ja. Ja, dann aber erzähl doch mal, also das war ja das Treppenhaus, aber wenn man in diesen großen Raum, also es gab ja den schönen Innenhof, ne?
Genau.
Gab es ja auch, ne? Also wirklich ein sehr schön hergerichteter Innenhof, wie man sich so einen Innenhof von so einem Schloss, wo Prinzen wohnen, so vorstellt. Mit so Gärten und Rosen, ja, und so.
Und einem Brunnen, ja, und alles, genau.
Ja.
Da lag auch ein besonderes Kunstwerk noch im also das ist so ein halber Kopf gewesen, der wohl, ich müsste es eigentlich nochmal nachlesen, aber der war wohl irgendwie in New York, war das ein ganz berühmtes Kunstwerk, was da sehr lange in New York ausgestellt war und jetzt dann halt jetzt da im Hof ist, liegt jetzt da im Hof. Und dann rennt man an diesem Kopf vorbei und geht in die Destillerie rein und da haben wir dann auch zuerst mal so ein bisschen was über die Destillerie grob gelernt, weil wir wissen ja genau, wie so eine Destillerie funktioniert und hat er ein bisschen erzählt und über die Produkte erzählt, die sie so machen. Und dann sind wir in das Fasslager gegangen und da ist mir das zweite Mal die Kinnlade runtergefallen, weil auch wenn der Name so offensichtlich ist, war mir nicht bewusst, wo wir da hinlaufen.
Ja, also das ist wirklich beeindruckend und da war ich zum Glück dann auch, also durch die Brennerei quasi in das Fasslager und ja, da hat man dann so seine Religion gefunden, ne? So habe ich es auch empfunden.
Ja, so kann man das auch ausdrücken. Es ist halt eine Kapelle gewesen, die keine Kapelle mehr war, aber es war halt alles noch von der Kapelle drin. Der ganze Altar, vorne die Orgel, die Kirchenfenster, es war alles noch drin. Und da zusätzlich standen halt die Fässer aus der Destillerie da mit dabei.
Genau, statt hier die ganzen Bänke und Hocker und so zum Beten und so, waren da einfach Schnapsfässer. Das war so
unterbricht. Ja, über drei, vier Reihen nach oben standen die da. Und es war ja natürlich auch wunderschönes Licht, das Sonnenlicht durch die Kirchenfenster. Und auch da war wieder so, ey mein Gott, was ist denn das jetzt?
Ja. Man muss sagen, dass dieser ganze Ort so extrem durchgestylt ist und dieses Alte mit Neue so perfekt verbunden wurde und das Licht fällt viel überall so perfekt rein und alles war abgestimmt und das ganze Moderne. Weil das krass ist ja auch, es ist eine sehr mutige neue Marke. Das Logo ist sehr wild und so sehr künstlerisch, ne?
Ja.
Und die Flaschen sehen toll aus. Selbst die Fässer, wir sind vorne nochmal beklebt mit dem Logo oder die so
bemalt, einzeln und so. Bemalt.
Ah, sind die sogar bemalt?
Okay, die sind das sogar bemalt gewesen, ja.
Ja, und einfach ein komplett beeindruckender Laden. Und ich glaube, wahrscheinlich sagen die auch einfach, also wenn irgendjemand das so bewertet, der Ahnung davon hat, würde auch wahrscheinlich einfach nur sagen, wow, das ist eine 10 von 10.
Ja. So ist es, ja. Also, ja. Und dann geht es natürlich auch um die Sachen, die dort gebraut oder destilliert werden. Es wird auch gebraut, weil diese ganzen Destillate müssen ja vorher auch so gebraut werden, dass sie einen Teil Alkohol haben, der dann destilliert werden kann. So zum Beispiel auch ein Wodka, also der macht ein Kartoffelbier, das man so nicht trinken kann, aber aus diesem Kartoffelbier hat er dann Wodka zum Beispiel destilliert. Der macht zweierlei Rum, einen weißen und einen braunen, das heißt einen ungelagerten und einen in Holzfässern gelagerten und der heißt bei denen Brumm anstatt Rum, also mit B, weil es geht, glaube ich, es ist mit Zuckerrübe gemacht anstatt Zuckerrohr, weil Zuckerrohr wächst hier, also wächst bei denen nicht. Und die regionale Pendant ist dann die Zuckerrübe. Und die heißt, glaube ich, Zuckerrübe auf Belgisch. Also ich weiß nicht, ob es oder von Beete, von Beets, wie rote Beete oder so sind Beets. Und das ist von, ja, das B von Beets ist, damit und dann Rum. Deswegen Brumm. Dann haben sie noch Gin und Geneva, den sie gemacht haben. Und die waren schon sehr lecker so. Wir haben ja alles.
Die habt ihr alle pur probiert einmal, oder?
Genau. Ihr kamt ja dann, glaube ich, erst, als wir schon im Tastingraum unten, das war auch echt krass, das war unter der Destillerie, war dann noch ein Riesenraum. Das wäre bei uns hier an der A ein Weinkeller gewesen mit einem richtig langen Tisch, mit einem Tresen, wo dann auch jede Menge, der hätte der, glaube ich, Cocktails mixen können bis zur Apokalypse. Und dann noch Bier ohne Ende. Also da kannst du bestimmt so eine richtig geile Party feiern da unten.
Aber auch echt dekadent hoch 10, ne?
Ja, aber schön. Also würde ich mir gefallen lassen. Und da haben wir auch alle Sachen pur probiert. Und das war schon echt lecker. Also der Raspberry Gin, das ist ja ein Gin, der mit Himbeere nochmal aromatisiert wird. Mir war das gar nicht so ganz bewusst. Natürlich, wenn du destillierst, du hast immer nur klare Produkte am Ende vom Destillat. Also da gibt es keine Farbe. Und entweder legst du den dann in Fässer, dann wird es braun. Und bei dem Raspberry Gin kommen halt einfach frische Himbeeren mit für eine gewisse Zeit in den destillierten Gin. Und das wird dann nachher wieder rausgefiltert. Aber die Farbe und das Aroma bleibt halt drin.
Heißt das nicht Infusion dann oder sowas?
Ich glaube, das könnte Infusion heißen dann. Genau. Ja. Und also den fand ich ganz nice, auch zum Purtrinken, den Raspberry Gin, weil der echt eine Hammer-Himbeernote hatte. Und was auch sehr cool war, warst du da dabei? Hast du den Wodka probiert? Und du hast das Tasting unten gar nicht mitgemacht, ne?
Ich habe das Tasting komplett nicht mitgemacht. Ich habe einen Gin Tonic getrunken. Der war natürlich Weltklasse, weil es der erste Willkommensdrink war und man so geflasht war von der Location. Den Rosé, also ich habe den Himbeer auch probiert, genau.
Himbeer Gin Tonic hast du, ja.
Ja, genau.
Und wir waren halt da unten, haben auch den Wodka probiert und er hat halt auch gesagt, eigentlich wollte er überhaupt keinen Wodka machen, weil er immer fand, dass es halt ein sehr geschmackloses Destillat ist. Aber es hängt natürlich auch sehr stark davon ab, mit welchem Ausgangsprodukt du arbeitest, wie viel Aromen du da schon hast. Und der hatte einfach wir haben den so getrunken und einfach als Aromenkick nochmal da drin hat er ein bisschen frische Muskatnuss genommen und in den Wodka reingerieben. Hast du quasi den Wodka mit Muskatnuss, so zwei Reibungen. Und das fand ich total krass, welche Aromendreh das auf einmal dem Ganzen gegeben hat. Das fand ich echt, müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr einen guten Wodka habt, einfach mal ein bisschen Muskatnuss. Fand ich ein sehr schöner Tipp.
Ja, ich meine, also zum Beispiel die Handpo, das schmier ich zum Beispiel so auf dem Rand von, aber nur als auch Destillat, weil man ja nicht immer eine frische Handpo da hat, so auf dem Gläserrand von meinem Gin, ne? Und das verwandelt dieses Produkt komplett nochmal in was anderes, ne? Wenn es zitrisch gewünscht ist, ne? Aber ich kann mir das vorstellen, beim Wodka so eine Muskatnote, also gerade nicht irgendwie Muskat aus dem Streuer, sondern wirklich von der Muskatnuss so frisch runtergehobelt, setzt ja nochmal eine ganz tolle Aromatik frei.
Ja. Genau. Und dann sind wir, wie Martin und Thomas dann auch da waren, sind wir dann rausgegangen in den Garten und haben da jeder noch einen gemischten Cocktail getrunken. Ich hatte, glaube ich, was hatte ich denn? Es gab ein Moskau Mule, der anders hieß, mit dem Wodka.
Ja.
Es gab... Ja,
es gab, genau, man sagt ja nicht mehr Moskau Mule, meinte er, ne?
Ja, irgendwas mit Ukraine, Free Ukraine Mule, oder? Ne, ich weiß es nicht mehr genau.
Ja, irgendwie so ein bisschen abgedrehter noch genannt, genau.
Ja, und es gab Gin Tonic. Ich glaube, ich habe Gin Tonic getrunken. Ich weiß es nicht mehr.
Puh, du weißt es schon nicht mehr.
Ja, ich glaube, weil er hatte auch angeboten, einen Negroni zu machen. Und den hätte ich ultra gerne probiert. Aber ich habe gesagt, wenn ich jetzt einen Negroni trinke, wir haben die ganzen Schnäpse ja alle schon verkostet, dann gehe ich, glaube ich, nach der Veranstaltung nirgendwo mehr hin. Und das habe ich auch gut dran getan, der Gin Tonic war perfekt.
Ja. Ich habe gerade mal gegoogelt, und zwar... Wegen Kriegsprotesten haben die Bars den Namen Moskau Mule und White Russian rausgenommen. Kiew Mule ist ein Name.
Kiew Mule war es, glaube ich, ja.
Sogar, ne, ein Name, der ist läufiger, weil, also, ja. Ansonsten, ja, ist halt nicht mehr so angesagt. Moskau Mule. Sogar. Ja.
Ja. Also, diese Veranstaltung hat mir echt schon mal am Anfang einen riesen Wow ins Gesicht geschrieben, weil hätte ich echt nicht gerechnet. Hätte ich echt nicht mit gerechnet.
Jetzt hast du ja so schön erklärt, warum das Dada Chapelle heißt. Chapelle, Kapelle, ja?
Ja.
Aber Dada, hast du das denn noch gemerkt? Weißt du das noch?
Oh, das war
ja
ein Künstler, eine Kunstrichtung oder was genau. War das?
Dada war ein Künstler, der den Dadaismus
ja
forciert hat. Und er hat das versucht zu erklären. Und ich glaube, so das, was uns Dada am nächsten kommt, das ist so komplett so überzeichnet und drüber. Also ich habe da an Gaga gedacht. So, weil, also das ist komplett so, der hat so Sachen verunglimpflicht und zu der Zeit einfach übertrieben und war dann so skandalös, ne? Mhm. Und so will die Marke halt auch irgendwie sein, ne? Also ich glaube, das ist dieses ganz Mutige, in so eine alte, traditionswürdige Location reinzubauen, ne? Soll das auch so ein bisschen auszeichnen, ne? Ja. Und ja, daher kommt der Name Dada Chapelle, von Dada, den Künstler, den Dadaismus, ja. Und ich habe übrigens auch im Shop entdeckt, dass man die Flaschen nach bestellen kann. Ganz gefährlich. Liegt so halt schon bei 39 Euro die Flasche. Oh, ich weiß nicht, war das vor Ort günstiger? Hast du irgendwo mal
Preise gesehen? Nee, ich hatte, mir hat der Finger gezuckt.
Ja.
Aber ich habe gesagt, ich habe meinen Schnaps.
Ja, die Flaschen sehen aber so schön aus, ne? Und ich sag mal, 10 Euro mehr als eine normale Standard-Gin-Flasche in Deutschland finde ich gar nicht mal so viel zu teuer.
Ja.
39 Euro geht klar.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr noch da wart, wie wir uns das angeguckt haben, oder ob ihr schon da wart, oder das weiß ich nicht. Ist er auf einen Altar gegangen, ist da draufgestiegen. Habt ihr das mitgesehen?
Nee, das haben wir nicht gesehen.
Okay, das ist irgendwie so das Pendant gewesen. Wir hatten ja eben von dem Lamm Gottes in der Bavo-Kathedrale. Irgendwo kann man da an dem Altar, wie gesagt, ich war ja nicht da, er hat es erzählt, ist ein Knopf und dann dreht sich, kannst du irgendwas öffnen an dem Altar und dann kommt nochmal ein Bild zum Vorschein, irgendwas Besonderes, ich weiß es nicht genau. Und die hatten quasi das kleine Pendant in ihrer kleinen Kapelle, er ist dann halt quasi vorne auf den Altar gegangen, hat auf den Knopf gedrückt und ich glaube, da sitzt sonst, ich weiß nicht, ob das Kreuz von Jesus da sonst sitzt, und da drehte sich das um und dann stand da halt eine Flasche, ich glaube, es war eine Flasche Wodka, die dann noch mit Goldketten, die haben so eine bestimmte ganz heftige Edition, wo dann so Goldketten über die ganze Flasche auch noch gehen, und die stand dann da.
Ah,
und da hat sich das dann gedreht, also war ein schöner Show-Effekt. Ich habe den Dada Chapelle auch mit meinen schönen neuen Mikrofonen mitgeschnitten, also wie er sehr viel erzählt hat. Ich habe die Aufnahme aber noch nicht gesichtet. Es kann durchaus sein, dass wir in einen der späteren Folgen vielleicht mal außer der Reihe, also im 2-Wochen-Turnus mal einen zwischen reingeworfen, vielleicht mal einen Mitschnitt von dem Ausflug dorthin veröffentlichen werden. Aber das will ich nochmal reinhören und gucken, wie interessant es für euch auch ist, wie viele Zwischenfragen da drin sind und so. Aber vielleicht kommt da mal was, dass ihr euch das mal anhören könnt.
Ja. Falls ihr mal ein Geschenk sucht für jemanden, der alles hat, ne? Diese Flasche kostet 485 Euro und heißt La Muse und ist mit einer Goldkette behangen.
Ah, danke Martin, für dich.
Weißt du Bescheid, ne? Ich habe ja am 3. Oktober Geburtstag, falls ihr das noch nicht wusstet.
Ja, nicht, dass es einer vergisst, Martin, ne?
Ja. Falls ihr La Muse mir bestellen wollt, okay, ich nehme ihn. Nein, das ist das Unsinnigste, was man, glaube ich, gerade machen kann. Ja.
Ja. Ja, also das war der Besuch bei Dada Chapelle und ja, wirklich auf vielen Ebenen, wow.
Ja, war beeindruckend, ne? Also
ich weiß jetzt nicht, wenn ihr da hinreist, welche Besuchskonditionen man da hat, wenn man da rein möchte, wie das möglich ist, das müsste ich mal noch rausfinden. Ob man da einfach zu Öffnungszeiten mal reingehen kann, sich das anschauen oder ob das nur zu speziellen Terminen oder möglich ist, aber ja, sollte man sich auf jeden Fall mal auf die Liste schreiben.
Genau, man muss ein Formular ausfüllen, man muss mindestens 8 Personen sein, 40 Euro pro Person und der Besuch dauert 2 Stunden.
Ah, Martin, du bist ja richtig gut vorbereitet.
Ja, ich habe hier eine Redaktion noch neben mir sitzen, die bereitet mir das alles vor und schiebt das hier so immer nebenbei rein.
Läuft bei dir, Martin.
Oder sitzt einfach mein Sohn 2 Meter neben mir und spielt das neue FIFA. Also FC 24.
Das könnte auch sein.
Das könnte auch sein. Eins von beiden. Sucht es euch aus.
Ja, ja. Sehr schön. Genau, und nach dieser stärkenden, alkoholstarken Tasting sind wir dann nicht mehr ins Hotel. Ich habe gedacht, ich könnte mich nochmal frisch machen, aber hat dann keinen Sinn mehr gemacht, weil wir direkt schon mitten eigentlich in der Innenstadt waren und wir nochmal 15 Minuten oder 20 Minuten raus und wieder rein uns dann gespart haben. Wir mussten ja Zeit aufholen, Martin, ne?
Ja.
Ja.
Unvorstellbar.
Unvorstellbar. Dann sind wir in ein Restaurant gegangen, haben gegessen und getrunken. Und das war auch sehr beeindruckendes Restaurant, fand ich, für eine so kleine Stadt. Das hätte ich erwartet in Berlin, weil die haben nur Spezialitäten gehabt, also von Trinken und Essen. Das war da nicht so, dass du da irgendwie so ein Larifari-Bier trinken konntest und Chips dazu bestellt hast, sondern wenn du da hingegangen bist zum Essen, musstest du dich echt mit deinem Essen und deinem Trinken beschäftigen. Und quasi, es war eine Naturweinbar, Naturwein, natürliche Biere, also allein die Getränke waren schon erschlagend vom Umfang. Also die hatten Regale in dem Laden noch und nöcher mit so vielen verschiedenen Weinsorten, die man probieren konnte. Und halt alles aus dem Bereich Naturwein. Und ich weiß nicht, ob sich jemand da schon so gut auskennt. Naturwein ist halt in seiner Herstellung sehr anders wie normaler Wein, weil sehr viel mehr in der Herstellung in die Hände der Natur gegeben wird, anstatt mit mechanischen oder industriellen Handwerk da ranzugehen. Das fängt ja schon dabei an, dass du normale Weine sehr kontrolliert vergären lässt und das sehr genau steuern und kontrollieren kannst, weil du ja spezielle Hefen dazu gibst. Du kannst dir sogar Hefen aussuchen, die direkt ein Aroma in den Wein mitbringen. Also der klassische Sauvignon Blanc, den man aus Neuseeland kennt, Stachelbeere, Paprika, das ist so der klassische Sauvignon Blanc. Wenn du dieses Aromatik auch mit einem deutschen Wein erreichen möchtest, musst du nur die richtigen Hefen kaufen. Also diese ganze Geschichte ist schon krass, was da mittlerweile alles möglich ist. Und Naturwein geht halt komplett in die andere Richtung. Die ernten die Trauben und geben zum Beispiel kaum Hefen hinzu, also Industriehefen, sondern es ist wie beim Sauerteig, es sind ja überall in deinem Keller, deinem Weinkeller, hast du bestimmte Hefekulturen, genauso wie auf den Schalen der Weintrauben, sind auch alles Hefen. Und du lässt diese Hefen machen. Und diese Hefen produzieren natürlich auch ganz krasse andere Aromen. Dann sind Weine zum Beispiel auch nicht gefiltert. Die können mal aussehen wie naturtrüber Apfelsaft, weil keine mechanischen Filterstationen benutzt werden, um den Wein zu klären, sondern es bleibt alles drin. Da bleibt natürlich auch Aroma drin. Und also die heißen auch Orange Wines. Das sind diese naturtrüben Geschichten. Also gibt es wahnsinnig viele Philosophien. Und ich glaube auch, es ist teilweise auch schon mal was anstrengend, wenn man, das ist halt kein einfacher Wein, den man so drei Pullen am Abend dann auf der Terrasse wegballert, sondern ja, es ist anstrengender, diesen Wein
zu trinken. Ja, man kann es mit ein bisschen so Craft-Bieren vergleichen, wo man dann so extrem so Hopfennoten hat oder IPAs, wo du sagst, boah, davon kannst du jetzt auch nicht 5 Stück am Abend trinken oder wie Kölsch 10 Stück, sondern davon trinke ich 3 und lass das mal auf mich wirken. Ne? Mhm. So ist das eher. Ich habe auch immer Angst gehabt, da eine ganze Flasche zu bestellen.
Ja.
Ne? Da zuckst du mal eher schon. Ne? Also wir beide haben uns ja mutig durchs Sortiment getrunken.
Jedenfalls im Weinbereich. Die anderen waren ja, glaube ich, im Bier ganz gut unterwegs. Und auch bei den Bieren gab es das natürlich auch. Da gibt es genau die gleichen Philosophien, dass du auf eine besondere Hefen aus der Luft setzt und keine Ahnung, das Ganze einfach, also diese Offenvergären haben wir ja, glaube ich, auch schon mal in Brauereien gesehen, dass die Bottiche oben offen vergären lassen, was natürlich auch ein Riesenrisiko ist, dass du da halt Fehlhefen und sowas reinbekommst und die ganze Scheiße umkippt und du kannst das ganze Zeug wegkippen. Solche Biere gab es halt da auch. Ne? Also es gab auch ein Lagerbier, was dann unkomplizierter war, aber du konntest halt richtig eskalieren, wenn du dich für das Thema interessierst und das einfach mal ausprobieren willst, warst du genau da an der richtigen Stelle und das Restaurant hieß Edelrot. Warum das so heißt, weiß ich nicht.
Ja, Edelrot, denkst du, also deutscher geht es ja gar nicht.
Ja,
ne? Ja. Ich meine, sie haben ja auch deutsche Weine gehabt zum Teil.
Ne? Ja, also die waren wirklich aus ganz Europa, wenn nicht sogar noch weiter. Diese ganzen Koryphäen aus dem Bereich Naturwein waren halt alle da vertreten. Da konntest du alles rauf und runter trinken.
Aber so 3-4 Deutsche gab es auf jeden Fall. Und gab es ein deutsches Bier? Ich glaube nicht, ne? Bei Bier war es.
Weiß ich nicht.
Es war doch sogar, dass am Nachbartisch der Brauer von irgendeinem Bier dort auch saß. Ne? Ich meine, das war eh ganz toll zu sehen, was das für ein Publikum war. Es waren Ältere da, es waren Leute in unserem Alter da, es waren viele junge Leute da, auch Studenten.
Ja.
Genau, ne? Aber auch so ein bisschen, wo du siehst, die haben es jetzt auch ein bisschen oder denen ist das eigentlich jetzt egal, was es kostet, die genießen einfach den Abend. Ich meine, das war schon preisintensiv dort, ne? Muss man schon sagen. Aber es war natürlich von der Kulinarik sehr, sehr wild und spannend. Also das ist ja wirklich so ein Ort, wo du nicht kontrolliert deine drei Tapas isst, die du immer isst, sondern wenn du dorthin gehst, dann erwartet dich was Aufregendes, was Spannendes. Also sei es im Getränk oder im Essen gewesen. Ne?
Ja.
Ja.
Und ich meine, wir sind ja ins Edelrot gegangen. Wir hatten auf dem Plan, den wir vorher hatten, sogar noch einen anderen Laden, der eigentlich genau das gleiche Konzept auch hatte. Der hatte aber zu dem Zeitpunkt hatte Urlaub. Das heißt aber, das ist ja nicht so jetzt so ein Einhorn, dass es das nur einmal gibt, ne? Sondern ich glaube, diese Konzepte, da gibt es sogar noch mehrere Läden von, die und die funktionieren ja, die überleben ja so. Das heißt, es ist auch wirklich gefragt. Und das ist schon krass. Also so einen Laden hätte ich jetzt in einer Stadt zum Beispiel wie Berlin vielleicht ein oder zwei gegeben. Aber das ist ja viel, viel größer, dass da wirklich auch das Publikum ist, was so einen Laden am Leben hält. Das ist ja schon echt krass.
Ja, das fand ich auch sehr beeindruckend. Und das wird man heute und in der nächsten Folge auch alles nochmal so mitbekommen. Es ist ja nicht nur in diesem Bereich so, ne? Also das ist ja schon sehr, sehr krass, wie die Leute da Bock haben auf gutes Essen, aber eben halt nicht nur auf das Klassische, sondern vieles Neues ausprobieren wollen, viele Trends mitgehen wollen. Aber auch diese ganzen Natursachen viel probieren wollen, ja.
Ja.
Und weil an den Nachbartischen gingen auch viele ganze Flaschen von den Naturweinen über den Tisch, ne?
Ja, also wir hatten, Martin und ich haben uns im Bereich Petnat, glaube ich, 3 Stück getrunken. Das ist im Grunde ein Naturwein, aber Petnat ist die Sektrichtung davon. Mhm. Also das sind dann auch wieder die Sektherstellung im Bereich Naturwein, die auch noch eine spezielle Gärungsgeschichten hat. Ich kenne mich da jetzt noch nicht so tief drin aus, aber Petnat ist quasi der Sekt aus dem Bereich Naturwein. Und ich glaube, wir haben 3 Stück probiert, oder?
Oder das kann ich dir nicht mehr sagen. Ich kann es dir nicht mehr sagen.
War verrückte Aromen dabei. Also war wirklich
muss ich sagen, nach einer Woche Mallorca und 12 Stunden Anreise habe ich auf jeden Fall das sehr genossen, so 3-4 verschiedene Sachen da zu probieren. Aber da bin ich für den Abend zumindest raus gewesen.
Ja, aber dafür haben wir dann da auch gegessen und da war es natürlich auch ein sehr breit gefächertes Bild, was du dort essen konntest. Also es war ausgefallen und auch ging in Richtung kreative Tapas, aber halt nicht spanisch nur, sondern durch die ganze Welt. Also ich habe das mal geschrieben, so Boquerones bis Edamame, also du hast Asien, Israel, keine Ahnung, also du hast wirklich durch die ganze Welt dich futtern können.
Ja, und dann mit dem Rillette, weißt du, was so sehr traditionell ist. Dann hast du den Burrata gehabt, ne, also wirklich all over the world. Das, was gerade lecker ein bisschen angesagt ist, mehr Comfort-Food-mäßig, also gar nicht so unbedingt so auf vegan oder so gesund unbedingt angelehnt, ne.
Das aber für jeden wäre was dabei gewesen. Also
ja, genau. Den überbackenen Käse gab es da, ne? Da war doch was.
Camembert, ofengebackener Camembert. Es gab aber auch Bitterballen, klassisches Barfood. Ja. Sie haben Nachos gehabt oder einen Kimchi-Blumenkohl. Und mein absoluter Favorit an dem Abend waren die Austernpilze in Tempura.
Oh ja, absolut. Das war mit großem Abstand das Beste, was mir auch in Erinnerung geblieben ist, ne?
Ja. Also Tempura-Gemüse ist ja eh so richtig geiles Zeug, wenn das schön heiß aus der Fritteuse kommt. Und da war eine Gochujang-Mayo dabei, das ist ja, glaube ich,
Gochujang, ne? Das ist diese südkoreanische
Paste,
meine ich.
Genau, und in der Mayonnaise. Ja, und das hat, ich glaube, es ist koreanisch, hast du recht. Und das war halt wirklich so lecker, diese Kombination. Aber dann, wie gesagt, auch diese Fischlein, die Boquerones oder dann auch eine Edamame, mit einer, die waren auch irgendwie, das war nicht nur Salz an der Edamame, sondern da war so eine bisschen Chili-Paprika-Paste. Außen klebte das so ein bisschen an den Hülsen. Und wenn du die dann durch den Mund gezogen hast, war das auch nochmal ein schöner Aromenkick. Also muss ich mir auch mal merken, bei Edamame außen vielleicht nochmal was anderes, nur wie Salz dran zu machen. Schmeckt zwar auch lecker, aber da könnte man auf jeden Fall nochmal was machen. Wenn du das in den Mund steckst, hat das echt bestimmt einen coolen Effekt. Je nachdem, was du da machst.
Ja. Ja, und es gab zwar auch so Spaghetti Bolognese und noch irgendein Gericht, so als Hauptgericht, so ganz, aber eigentlich war es ja genau das Geile, dass man da so kleine irgendwie, das waren ja immer mehr wie so Tapas, ne, da ja. gegessen hat. Ich glaube, die Tempura war das einzig große Tellergericht, so was wir hatten auf dem Tisch, ne.
Ja.
Wobei es ja auch eher so, man teilt sich das zu vier Leuten. Ja, das war schon wirklich, wirklich schön. Also ich liebe das ja so mit allen, irgendwie alles teilen von allen, ein bisschen ja. was, man nichts muss, alles kann. Ja, genau, und ja, die Meatballs waren auch ganz gut. Ja,
stimmt, da waren bestimmt. Meatballs, die waren Asiaten, waren das? Stimmt, da waren Meatballs, ich weiß aber nicht mehr.
Ja, frag mich nicht mehr.
Italienisch, war es asiatisch?
Nee, das war auch so spicy asiatisch, ja.
Ja.
Ich denke mal auch so, wenn ihr da seid, dann haben die schon wieder ein bisschen was durchgewechselt. Es ist halt ein wilder, kreativer Laden. Ja.
Ja, aber auf jeden Fall, man saß da auch schön an der Straße. Da kamen auch wie viele Leute, man saß da mitten so am Bürgersteig. Die Leute mussten quasi durch den Bürgersteig, durch die Terrasse durchlaufen. Und es war wirklich sehr angenehm belebt, die ganze Geschichte.
Ja. Man muss ja auch sagen, auch wieder da, ne, die Außengastro, ne, die Läden haben viel Außengastro und dadurch ist es natürlich auch viel einfacher für so einen Laden zu überleben, ne. Und ich glaube, wenn man so die Gesetze der deutschen Städte da drüber bügeln würde, wäre das gar nicht möglich, ne. Aber ja. irgendwie ist es so, beschafft das ja, also ist ja auch wahrscheinlich wieder so eine bewusste Entscheidung von der Stadt, damit da mehr Lebensqualität reinkommt.
Ja.
Und das ist so ein Paradebeispiel eigentlich. Was so eine Stadt mitten in Europa für eine Lebensqualität am Start hat, ne?
Ja.
Genau durch sowas.
Ja. Ja, es war, ich glaube, nachtig haben wir da nicht gegessen, oder? Erinnerst du dich nicht? Wir wollten noch ein Eis essen gehen, glaube ich, aber wir sind.
Ja, irgendwie sowas war da, ja.
Aber nicht da, sondern wir wollten weitergehen und ein Eis essen. Also wir haben da gut gesnackt und sind da eigentlich kugelrund rausgegangen. Viele, also nach dem Wein haben wir, glaube ich, auch noch Biere getrunken, Martin, oder?
Ja, es gab noch irgendwie ein, zwei Bierchen. Ja, ich kam da aber auch nicht mit. Es war ja, jeder hat ja ein Dutzend verschiedener Sachen da mindestens probiert, ne? Also.
Ja.
Ja, ja.
Ja, und dann haben wir gedacht, so nach dem guten Essen sind wir noch ein bisschen spazieren gegangen. Wir wollten noch in ein Café gehen, das heißt Café de Welcome. Ist im Grunde auch eine Bar, Bier, Craft-Bier-Laden gewesen. Aber wir waren einstimmig dafür, dass wir laufen wollen, weil brauchten einfach noch ein bisschen Platz im Magen. Und da ist Spaziergang das Beste. Und das war halt dann auch so, habe ich ja am Eingangs schon mal erzählt, wie schön diese Stadt war, dieser Spaziergang, diese beleuchtete historische Altstadt und überall waren Menschen. Wir sind an den Grachten vorbeigelaufen, die saßen einfach an der Mauer von der Gracht, die Füße jetzt nicht ganz im Wasser, das war so ein bisschen über der Wassergrenze, aber da hatten die allen Bier in der Hand, waren am Erzählen, die ganze Außengastronomie platzte da überall aus allen Nähten und ja, es war einfach ein total schönes Bild.
Ja, ohne das aber wirklich, das klingt natürlich so, als es war sehr belebt, aber es war nicht befüllt oder so.
Nee,
man hat sich dort bewegt und hatte auch genug Platz und ich glaube, nicht überall, aber in den meisten Läden hätte man auch noch was bekommen.
Ja.
Ne? Aber es saßen ja auch total viel einfach am Wasser, ne? Also es
genau.
war super viel Platz, so ohne Gastronomie-Angebote wahrzunehmen, sich einfach am Wasser einen schönen Abend zu machen mit einer Flasche Wein, ne? Also dafür war es der perfekte laue Sommerabend. Und ja, lau war es nicht, es war schon ein bisschen wärmer, aber.
Wärmer als lau, ja.
Ja,
aber echt wunderschön.
Man konnte mit Abkühlung gut gegensteuern. Und das ist es ja. Und deswegen so ein, ich weiß nicht, wie lange war es, eine Viertelstunde, 20 Minuten Spaziergang. Das hat uns ja einfach nur gut getan.
Ja. Und wir sind da auch durch die, das war jetzt wirklich das Zentrum, dann sind wir irgendwie an einem alten Gebäude vorbeigelaufen, da haben sie an die Seite, es sah aus wie ein Glasgewächshaus, riesen Glasgewächshaus dran gesetzt, wo dann, weiß ich nicht, da waren auch Tische drin, das waren Party, Bar, Restaurant, keine Ahnung, auch für den Winter. Das war optisch schon total der Knaller. Und dann sind wir um die Ecke gegangen, kamen auf den Platz. Da war dann so eine sehr moderne Zeltkonstruktion, also eine Dachkonstruktion. Erinnerst du dich dran, wo der Klavierspieler saß?
Nee.
Was? Wir standen doch noch nebeneinander da war so eine Dachkonstruktion und da stand ein Klavier und da konnten die Leute dran spielen. Da konnte jeder dran spielen gehen und ich weiß, da war halt ein Profi gerade dran. Der spielte da, ich weiß nicht, was er gespielt hat, aber da standen die Leute, saßen auf dem Boden, haben dem zugehört. Es war wunderschön beleuchtet in so bunten Farben, dieses von unten dieses Dach und da hat der Klavier gespielt. Weißt du es nicht mehr, Martin?
Nein.
Okay.
Das war, glaube ich, ein zu langer Tag.
Es ging ja danach noch weiter, Martin. Es war ja, eigentlich.
Daran kann ich mich erinnern. Da bin ich wieder voll da. Vielleicht habe ich auch mit jemandem gequatscht in der Zeit und du hast das anders wahrgenommen.
Ich guck kann mal, auch sein. Ob der Camillo, der hat das nämlich wunderschön eingefangen. Der ist da mit der Kamera vorbeigerannt und hat das. Ich hoffe, es ist in seinen Highlights drin. Wenn nicht, sollte er unbedingt das noch tun. Da werde ich ihn noch darum bitten, dass du das Video auch nochmal siehst von dem Klavierspieler. Das war echt wunderschön.
Wenn ich wahrscheinlich meine Kamera wohl gucke, habe ich den auch noch aufgenommen und kann mich nicht
trennen. Oh, Martin.
Ich habe super viele Bilder von den ganzen, von der Brücke, von der ganzen Landschaft gemacht. Dann kann ich mich auch daran erinnern. Oder es gibt diese eine Ecke, wo wir vorher ein Foto gemacht haben, wo drauf steht, niemand geht verloren.
Niemand hat verloren, ja.
Ja. Ne? Was glaube ich genau das dann heißt. Ja. Und aber ein Klavierspieler, da macht es so gar nicht Klick bei mir.
Es kann auch sein, dass ich es repostet habe, dass es bei mir in den Highlights drin ist. Ich werde es dir mal schicken. Vielleicht macht es ja dann nochmal Klick.
Genau. Aber dann waren wir in Café de Willkommen. Daran kann ich mich sehr gut erinnern.
Ja. Und da wusste ich auch überhaupt nicht erst am Anfang, was ich davon halten sollte, was das jetzt überhaupt ist. Ne? Und das ist der Inhaber ist. Spielt am nächsten Tag unserer Reise noch eine sehr große Rolle. Also die haben die Brauerei Doc Brewing und wir sind halt da dann eingekehrt und haben einfach noch ein paar Craft-Biere getrunken und das war schon krass, was die für eine Craft-Bier-Auswahl hatten, weil die halt selber ziemlich viel Craft-Bier brauen, ne?
Genau, ja. Wir haben ja direkt relativ schnell auch dann was zu probieren bekommen und der Sohn war da, der eigentlich das Barbecue macht.
Er ist der Restaurant, also der ist der Gastropart ist er und der Vater ist der Brauereipart, ne?
Ja, aber macht er auch den Laden, der Sohn?
Ich glaube, er macht in allen Läden die Küchen. Ja? Ich bin nicht sicher.
Ja. Und ja, da haben wir noch ein paar Craft-Biere getrunken. Auch da kannst du ja im Detail nichts mehr sagen, außer dass wir da schön so an der Fensterfront saßen.
Ja, wir saßen leider nicht auf der Terrasse. Ja, wir mussten halt so halb drin sitzen. Das war ganz schön warm teilweise. Aber dafür gab es ja dann die kalten Getränke. Ich erinnere mich auch nicht mehr an so viele Biere, aber ich habe eins besonders jetzt auch nochmal rausgeschrieben, weil das ein so geschichtlich wichtiges Bier ist für Gent. Weißt du auch nicht mehr, ne?
Nee, dann ich, das weiß ich noch. Wo die Story so ähnlich ist wie das Bier aus Antwerpen, ne?
Ja, genau. Ich glaube nur, dass es bei Gent ist es halt, ich weiß nicht, ob es sogar noch länger zurückliegt und es ist halt schon länger ausgestorben gewesen. Also es gibt das Dubbel Uzette. Uzette war ein Bier, was 1730 entwickelt worden ist und ging in die ganze Welt. Alle wollten das haben. Das war das Nonplusultra an Bier, was unbedingt getrunken werden wollte. Und die haben produziert und produziert und produziert. Und irgendwann, 1900, ist es ausgestorben quasi. Keiner hat es mehr gemacht.
Hatte das nicht auch was mit der Haltbarkeit zu tun, weil das so haltbar war? Und irgendwie 1900 ist irgendein anderes obergäriges Bier oder untergäriges Bier, ich weiß nicht mehr, dann gekommen. und hat das ein bisschen vom Markt gedrängt. Irgendwie so.
Da weißt
war
du,
dann nicht mehr modern oder so.
Ja, irgendwas war da auf jeden Fall, also es war nicht mehr gefragt. Ja. Und seitdem hat das keiner mehr gemacht. Und jetzt ist es halt so gewesen, das war jetzt, glaube ich, Dog Brewing hat jetzt wieder angefangen, dieses Bier halt versucht zu produzieren. Und sie sind halt hingegangen, haben in der Universität zusammen recherchiert und Rezepte gewälzt oder Altes versucht wieder zu rekonstruieren und auch Geschmacksbilder, die beschrieben worden sind, anhand dessen dieses Bier wieder aus der Versenkung zu heben. Und das haben sie halt gemacht. Ich habe nun leider überhaupt keinen Plan mehr, wie das Bier schmeckte. Keinen Plan mehr.
Gute Frage, ja. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß nur, diese Story war so ähnlich wie in Antwerpen und das mit der Universität.
Ja.
Ja.
Ja. Also, es waren auf jeden Fall, irgendwann hatte ich dann das Problem, wir haben den Begriff dann auch nochmal definiert, SIT, also das Pendant zu satt, man konnte nichts mehr trinken und das war nicht mit besoffen, sondern es ging nichts mehr rein, weil ich meine, diese Biere waren zum einen aromatisch krass verschieden, das war irgendwann genug und ich war dann irgendwann satt vom Trinken und konnte einfach auch nichts mehr zu mir nehmen.
Ja, das ich verstehe diesen Zustand, aber es gab ja dann noch ein Wegbier.
Stimmt.
Wir haben uns ja dann mit dem Sohn, der da den Laden betreibt, noch verabredet für den nächsten Tag. Ne? Und der Vater war auch dann irgendwann da, der Brauer, mit dem habe ich mich auch sehr gut verstanden. Der war sehr gut drauf. Bisschen derberer Typ, derberer Humor, ganz lustig, ganz locker, genau. Und ja, dann gab es noch ein Dosenbier, ne, zum Mitnehmen.
Genau, die haben ja sehr viele Biere. Da werden wir aber wahrscheinlich in der nächsten Folge drauf kommen, was die so machen und wie die ihr Bier brauen. Aber die haben halt ziemlich viele Dosenbiere auch da und füllen die auch so ab. Und da haben wir jeder noch einen in die Hand gedrückt bekommen und sind damit dann wieder ins Hotel zurückgelaufen. Was auch sehr gut getan hat, noch ein bisschen Bewegung zu haben.
Ja, und es war wieder genau richtig, ne? So diese paar Meter noch zu gehen, zu machen, war einfach wunderschön wieder. Die ganze Strecke war einfach nur wunderschön. Ja, und dann gab es noch ein, zwei gute Biere im Hotel, in der Lobby.
Ich bin dann ins Bett gegangen, es war schon nach 12. Und bei mir war es an dem Morgen auch früh und ich habe gedacht, nee, jetzt genieß deinen Schlaf, nächsten Tag kommt, es geht weiter.
Clever.
Clever.
Clever. Ja. Und ja, das war auf jeden Fall eine gute Ankunft. Kann man einen nur so empfehlen in der Reihenfolge. Ja. Und ich muss sagen, wir sind an so vielen Bars vorbeigegangen, an so vielen Läden, wo man eigentlich auch noch mal gerne angehalten wäre. Also das ist nicht so beschränkt. Ne? Also wenn du zum Beispiel in der Wuppertal gehst, ist genauso groß, da kann ich dir 10 Läden sagen, wo du hingehen kannst. Und dann ist gefühlt aber auch schon vorbei. Mhm. Für die ganze Stadt. Und da war ja jede Ecke einfach nur schön. Ne?
Ja. Also wir sind am nächsten Tag ja auch noch in ein paar Läden reingegangen und wie du schon sagtest, wenn man vorbeigelaufen ist und einfach mal geguckt hat, was es da überall alles gab, das war wirklich erkundenswert. Also da muss man auf jeden Fall, also ich will da auf jeden Fall nochmal hin und einfach noch ein paar Dinge austesten, weil das sah echt richtig verlockend aus. Irgendwer hat mir auch geschrieben, als ich da gepostet habe, dass ich da bin. Es gibt da auch noch irgendwo einen ganz besonderen Frittenladen, der heißt aber anders, den man auch unbedingt sich angeguckt haben sollte. Abseits jetzt vom Sergio Herrmann, den Laden.
Ich kann nur schon mal spoilern, ich werde es dann in der nächsten Folge erzählen. Die Stadt hat auf jeden Fall was mit mir gemacht, das noch keine Stadt mit mir gemacht hat. Darüber reden wir nächstes Mal.
Wow. Das
ist schon eine super Stadt, ja. Genau.
Sehr schön. Ja, es ist doch eigentlich ein schönes, wir haben jetzt 1:20 für den ersten Teil, für den ersten Tag. Und das glaube ich, macht Sinn, damit wir es euch nicht überstrapazieren, dass ihr euch auf den zweiten Tag freuen könnt, der auch
vollgepackt ist mit Erlebnissen, die dann kulinarisch auch nochmal, dann nehmen wir nochmal Sachen in die eigene Hand, oder?
Ja, genau, da werden wir auch mal aktiv. Lassen uns nicht nur bekochen und bedienen, sondern ja, in jeglicher Hinsicht waren wir da aktiv.
Ja, sehr schön.
So viel kann ich schon sagen. Alles klar.
Ja, also ihr könnt ja jetzt, die Folge ist ja jetzt schon mal, kommt morgen schon, also morgen am Freitag geht die online. Wir werden dann wahrscheinlich in der nächsten Woche den zweiten Teil aufnehmen. Wenn ihr Fragen habt, seid schnell, schreibt uns gerne auf küchen-funk.de eure noch Nachfragen, die werden wir dann direkt mitbeantworten. Natürlich könnt ihr das auch im Nachgang später nochmal machen und wir antworten da gerne drauf. Aber wenn ihr jetzt so gerade im Thema völlig drin seid und wollt das einfach mal nochmal loswerden, wollt vielleicht uns korrigieren, was die Kunstgeschichte angeht, haut's raus. Könnt auch auf küchen-funk.de Audiokommentare hinterlassen, das schneiden wir dann hier rein. Also ja, wir hören auch gerne von euch und beantworten gerne eure Fragen. Und schaut euch bei Martin und bei mir auf Instagram am besten die Videos an, dann kriegt ihr so ein richtig, richtig schönes Feeling und hoffentlich Urlaubssehnsucht, dass ihr da auch bald mal hin wollt.
Genau so sieht's aus, da kann man kaum noch was hinzufügen.
Sorry.
Außer den zweiten Tag.
Oh, das war gut, Martin.
Ja,
sehr schön. Dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder oder in zwei Wochen, mal gucken. Wir nehmen auf jeden Fall wieder den zweiten Teil für euch auf und freuen uns da schon sehr drauf. Und die letzten Worte hast du, lieber du, mein lieber Martin.
Ja. Ich stelle mir jetzt schon mal das richtige Bier für nächstes Mal kalt, damit das nicht nochmal passiert, dass ich ein Brüsseler Bier zum Gent-Podcast trinken muss. Aber es kommt immerhin aus Flandern. Von daher alles gut. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und lecker.
Ciao.
Ciao. We'll be right back.